Ja, der Herr Jesus ist wahrhaftig verstanden. Wir haben uns gegenseitig zugesprochen. Und für uns ist das vielleicht jetzt klar, für einige vielleicht nicht. Und genau so ist das auch damals, vor 2000 Jahren knapp, vom Freitag auf den Sonntag für Jünger von Jesus nicht so klar gewesen. Wir haben am Freitag von Hannes gehört, Jesus ist verurteilt worden. Und auf dem Weg sind die Jünger, sie haben die Flucht ergriffen. Sie haben gesehen, Jesus wehrt sich gar nicht. Er wird verhaftet und das könnte auch mehr der Jünger betreffen. Und jetzt geht es weiter. Wir müssen weg hier von da. Weil Jesus ist ja irgendwie doch nicht ganz der, was sie gedacht haben, wer er ist. Und wie so Jünger, die geflohen sind von Jesus, die sich versteckt haben, zu Jünger werden, die ihn bekennen, die für ihn einstehen und für ihn schlussendlich leiden. Ja, so Jünger wollen wir uns heute anschauen. Was ist passiert? Was ist an Ostern, an dem Auferstehungssonntag passiert? Und so habe ich die Predigt im Folgetitel gegeben, und zwar: Jesus ist wirklich auferstanden. Einerseits eine Frage und doch ein Ausruf. Ja, Jesus ist am Freitag gestorben und die Frauen, die einzigen, die noch dabei waren, Maria, eine Salome, eine andere Maria und noch weitere Frauen haben gesehen, wie Jesus gestorben ist, sie waren Augenzeuge und weil schon gleich Sabbat abgebrochen hat, haben sie jetzt Jesus bald müssen ins Grab einlegen. Bald müssen einwickeln in Leintücher. Und sie haben ihn ins Grab gelegt. Und weil der Sabbat angebrochen ist, konnten sie ihn nicht mehr fertig balsamieren. Und die Frauen haben das gewusst. Und sie andererseits auch noch Gewürz kaufen. Und am Sonntagmorgen aufgegangen. Und noch vor dem Sonnenaufgang, vielleicht seid ihr auch heute vor dem Sonnenaufgang auf gewesen. Und sie gehen zu diesem Grab und sie erwarten ein Grab, das geschlossen ist. Sie haben sich selber überlegt, ja, wie bringen wir den Stein weg? Wie kommen wir überhaupt zu Jesus? Und in diesem Moment sehen sie eine folgende Situation. Und wir lesen es im Lukas 24. Ihr dürft alle, die eine Bibel da haben oder sonst auf dem Handy lesen, lesen wir unseren ersten Text ab. Lukas 24, die Verse 1 bis 4. Und da sehen wir, ganz früh am Sonntagmorgen, dem ersten Tag der Woche, nahmen die Frauen die wohlriechenden Öle mit, die sie zubereitet hatten, und gingen zum Grab. Dort angekommen, sahen sie, dass der Stein, mit dem man es verschlossen hatte, zur Seite gerollt war. Als sie die Grabkammer betraten, fanden sie den Leichnam von Jesus, dem Herrn, nicht. Verwundert überlegten sie, was das alles zu bedeuten hatte. Sie sind die ersten Augenzeugen von einem leeren Grab. Sie haben ganz und gar nicht das erwartet. Sie wollten Jesus einbalsamieren, aber ein leeres Grab. Ihr Jesus, der doch jetzt schon gestorben ist und jetzt ist er noch verschwunden. Ich meine, wie müssen sie sich gefühlt haben? Sie gehen zu einem Grab, vielleicht für uns, zu einem Friedhof, und da bei diesem Grab ist es behutsam ausgehoben und wir sind ratlos. Was ist in diesem Moment passiert? Warum? Und wir lesen, wie die Frauen jetzt verändert werden, wie sie eine Begegnung haben. Weiter in Vers 4. Plötzlich traten zwei Männer in glänzenden weißen Kleidern zu ihnen. Die Frauen erschraken und wagten nicht, die beiden anzusehen. Warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Fragten die Männer. Er ist nicht mehr hier. Er ist auferstanden. Denkt doch daran, was er euch damals in Galiläa gesagt hat. Der Menschensohn muss den gottlosen Menschen ausgeliefert werden. Sie werden ihn kreuzigen, aber am dritten Tag wird er von den Toten auferstehen. Da erinnerten sich die Frauen an diese Worte von Jesus. verwunderte Frauen. Und plötzlich der Moment, dass zwei Männer glänzend mit weißen Kleidern vor ihnen stehen. Der Lukas wird sie später auch als Engel darstellen. Und sie verkünden eine Botschaft an. Eine Botschaft, die schon in Lukas 2 angekündigt wurde. Jesus ist auf die Welt gekommen und jetzt eine neue Botschaft oder die weitere Botschaft. Jesus ist nicht mehr im Grab. Er ist wahrhaftig auferstanden und sie verkünden das. Nicht als ein Beweis, wo jetzt der Glaube rauskommt, sondern sie machen eigentlich jetzt den Glauben möglich für das. Sie zeigen, Jesus ist auferstanden. Und sie fragen, den Moment, die Frauen, ja, warum sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Und das ist der Kern dieser Osterbotschaft. Ja, Jesus, der sich selber als der Lebendige bezeichnet, als er, der nicht mehr tot ist, der vom Freitag nicht mehr gestorben ist, ist jetzt unter den Lebendigen. Er hat die Grablegung zwar gehabt, aber er ist auferstanden. Und für die Frau ist das ein Gedanke gewesen, der gleich auch fern war. Und für die Engel aber auch das Umgekehrte. Der Mensch, der doch von Jesus immer wieder daran erinnert wurde, dass eines Tages der Moment kommt, wo Jesus wird sterben müssen, wie es die Engel erwähnen im Vers 7. Und so, viele schütteln heute den Kopf über die Tatsache der Auferstehung. Vielleicht bist du auch selber da und denkst, Auferstehung. Zweifelst an dem Arm und suche vielleicht auch noch Gott bei den Toten in einer Bibel, die eher einfach ein historisches Dokument ist, wo ein Gottesdienst vielleicht besuchen, als ein Gedenkfeier, als eher lebendigen Jesus begegnen, gemeinsam unter Gläubigen. Und ja, Jesus ist nicht mehr unter den Toten, sondern er lebt und er thront, er ist mit seinem Heiligen Geist unter uns. Und sie werden jetzt noch klarer, die Engel. Sie sagen, er ist nicht mehr hier, sondern er ist auferstanden. Ja, niemand hat den Auferstehungsvorgang gesehen. Und gleich ist es eine Tatsache. Etwas, das überprüft werden kann, das damals auch wird, das wir jetzt hier lesen. Und so helfen die Engel den Frauen zum Glauben, wo sie selber nicht mal wirklich überzeugt sein können. Sie sind selber verwundert war, was ist da eigentlich am vor sich gegangen? Weil die Frauen die Worte von Jesus vergessen haben oder auch nicht mehr daran erinnert haben, in den 3 Jahren, wo Jesus verkündet hat. Und auch die Jünger, die geflohen sind, die eigentlich viel mehr auch das Leiden, das Jesus angekündigt hat, noch im Ohr hatten, anstatt dass er auch Auferstehung angekündigt hat. Und es hat dazu geführt, dass ihr Blick verschwommen war auf das, was Jesus gesagt hat. Und wenn ich selber reflektiere, wie viel verliere ich die Wahrheit immer wieder unter der Woche, immer wieder aus dem Blick, was Jesus sagt, was er in seinem Wort zu uns spricht, was Jesus uns verheißt und wie schnell sind die Augen wieder auf etwas anderem, unser Weg wieder neu anders. Und wir sehen, wie sich jetzt die Frauen an das Wort klammern, wie sie sich erinnern. Sie werden überzeugt, stimmt, Jesus hat es gesagt. Er hat gesagt, er wird den Menschen ausgeliefert und sterben und wieder auferstehen. Und da wird es zu einem Balsam für ihr Herz. Sie dürfen glauben, sie werden die ersten Augenzeugen von dieser Auferstehung, die passiert ist, nicht selber erwartet oder erfunden, sondern überzeugt von dem, was sie sehen. Und in den weiteren Versen, im Vers 9, ab dort lesen wir, sie liefen vom Grab in die Stadt zurück, um den 11 Aposteln und den anderen Jüngern zu berichten, was sie erlebt hatten. Zu diesen Frauen gehörten Maria aus Magdala, Johanna, Maria, die Mutter von Jakobus und noch etliche andere. Aber die Apostel hielten ihren Bericht für leeres Gerede und glaubten den Frauen kein Wort. Doch Petrus sprang auf und lief zum Grab. Als er hineinschaute, sah er außer den Leintüchern nichts. Verwundert ging er in die Stadt zurück. alle Frauen, sie stoßen auf Glauben und sie verkünden es jetzt den Jüngern und auch der stoßen sie aber nicht auf «Ah, wow!», sondern vielmehr auf das Gegenteil. Nein, die Jünger, für sie ist es ein leeres Gerät. Also ein Geschwätz. Auf Englisch vielleicht ein Nonsens oder etwas, was für sie keinen Sinn macht. Jesus auferstanden, was? Und wenn wir noch den historischen Kontext von dem bedenken, dass eine Frau damals in einem Gerichtssaal nicht hat dürfen aussagen als Zeugin, weil sie als so unzuverlässig betrachtet ist worden, hat es zwar vielleicht auch noch mit reingeflossen, aber es zeigt einerseits, wie unser Bericht als erste Augenzeuge eine Frau anbringt. Und so überzeugend ist und gleichzeitig aber auch zeigt, wie die Jünger Schwierigkeiten haben. Wie die Frauen zuerst ratlos, aber die Jünger ungläubig sind oder Zweifel haben. Sie haben auch Zweifel an, ob das wirklich stimmen kann. Und der Petrus und der Johannes, sie laufen zu dem Grab, wo sie doch irgendwie Hoffnung haben und doch gleich überzeugt sind. Sie verifizieren die Fakten, die sie gehört haben und sie sehen und sie werden die weiteren Augenzeugen von diesem leeren Grab und sie bleiben auch verwundert. Warum? Was ist passiert? Wir haben so ratlose Jünger, die Erklärung brauchen. Und so dürfen wir, oder gehen wir jetzt die Geschichte weiter, in unserem Text ab Vers 36. In der Zwischenzeit zeigt sich Jesus ein paar Frauen und gleichzeitig auch Jünger, die nach Emmaus gehen. Und er offenbart sich ihnen aus der Auferstandene her. Und jetzt kommen die Jünger zu den weiteren 10 Jüngern und sie berichten von dem, was sie gesehen haben. Dass sie Jesus gesehen haben, dass sich Jesus ihnen gezeigt hat, ihnen offenbart hat. Und währenddem sie abgeschlossen immer noch ängstlich in einem Raum oben sind, wo sie ja Angst haben, dass sie doch noch entdeckt werden können, kommt ab Vers 37 plötzlich Jesus mitten unter sie. Er tritt in den Raum hinein und die Jünger erschrecken. Sie erschrecken und haben Angst und ja, sie dachten, ein Geist stünde vor ihnen. Und da, sie sehen Jesus und das Erste, was sie haben, ist ein Geist. Jesus hat ein neues Leben. Sie erkennen ihn nicht so direkt. Er ist nicht mehr einfach ein wiederhergestellter menschlicher Leib, wie der Lazarus, zum Beispiel im Johannes 11, wie wir es lesen können, sondern er hat einen neuen Körper, der verherrlicht ist, der auferstanden ist, der nicht mehr per se an die Schöpfung gebunden ist. Und darum kann er euch erscheinen, mitten in diesem Raum. Und so fragt Jesus ab Vers 38, warum habt ihr solche Angst, fragt Jesus. Wieso zweifelt ihr daran, dass ich es bin? Seht doch die Wunden an meinen Händen und Füßen. Ich bin es wirklich. Hier, fasst mich an und überzeugt euch, dass ich kein Geist bin. Geister sind doch nicht aus Fleisch und Blut wie ich. Also Jesus macht in gewisser Maße, er offenbart sich immer mehr. Ja, wenn ihr noch nicht glaubt, was ihr seht, sondern der tut doch anlängen, tut nicht nur schauen, sondern noch berühren, tut hören, alle Sinne damit brauchen. Sie dürfen alle Sinne brauchen. Jesus kommt ihnen entgegen und ich finde eine wunderbare Stelle, aber Jesus geht weiter in Vers 41 und er fragt sie, habt ihr etwas zu essen? Jesus, der Auferstandene, fragt nach Essen und sie geben ihm Fisch und Waben, Honig. Und er isst. Er isst vor ihren Augen und sie schauen zu und sehen damit, es ist kein Engel, kein Geist, weil damals hätte sie nicht essen nach ihrem Verständnis. Und er versteht langsam. Die Überzeugung, Arbeit, sie. Es ist nicht, dass sie fröhlich erfunden hätten, Jesus ist jetzt auferstanden. Das ist ja das, was wir schon immer gedacht haben, sondern immer mehr mit dem, was sie begreifen und sehen, werden sie überzeugt und verändert. Und Jesus kommt ihnen entgegen. in einen Zweifel, was ich habe. Er steht nicht einfach der Fern und sagt, ja, jetzt hast du mich zwar gesehen und es ist gut, sondern er kommt ihnen entgegen. Und so also kommt Jesus uns entgegen, unseren Zweifel, die wir haben, zur Auferstehung, zu was Jesus da hat, was wir in den Evangelien lesen. Ja, Jesus schaut und du bist ihm nicht egal. Wir sind nicht ihm egal, was wir darüber denken. Und so erinnert Jesus jetzt seine Jünger an das, was er gesagt hat. Und er eröffnet ihnen den Verstand, dass sie auch verstehen mit dem Heiligen Geist. Und wir dürfen durch das, was wir lesen in diesem Wort, in dieser Bibel, dürfen wir verstehen durch den Heiligen Geist. Wir dürfen Jesus erkennen, Gott erkennen, wer er ist, was er da hat. Und die Jünger glauben, und sie werden auch verändert. Wie die Frauen werden sie verändert, die Jüngerinnen. Und vielleicht kennen wir in unserem Leben auch Menschen, die ähnliche Schritte gehen wie die Jünger. Wo all das, was sie sehen, zuerst mal abtun als eine Fantasie, als irgendeine Legende, die man ja nicht glauben kann, wenn man von einem auferstandenen Jesus redet. Etwas, das ja uns so fern ist. Ich meine, es ist einmal passiert in dieser ganzen Weltzeit der Menschheit. Es ist nicht so, dass es immer wieder passieren würde. Und so werden die Fakten überprüft. Und da Jesus kann man überprüfen. Oder wie Jesus kann man nachgehen. Wir können das verifizieren. Und es kommt zu einer persönlichen Begegnung. Begegnung mit dem auferstandenen Jesus. Und so verändert es immer mehr mit dieser Hingabe, was Jesus wirklich ist. Immer mehr auf dem Weg, Jesus zu erkennen, Jesus gibt es wirklich, und immer mehr zu verstehen, was heisst das jetzt wirklich in meinem Leben. Und so haben wir noch ein drittes Beispiel. Wir haben Jüngerinnen, die Jesus nachgefolgt sind. Wir haben Jünger, die nicht verstanden haben und Jesus ihnen geholfen hat. Und jetzt haben wir noch den Thomas. Der Thomas ist im Johannes 20 beschrieben. Und er ist einer von ihnen, der nicht dabei war. Nur die 10 Jünger im engen Kreis von Jesus haben Jesus gesehen, der Thomas, der 11. nicht. Und sie kommen auch da wieder voll freudig zu Jesus. Er ist zu Thomas, Jesus ist auferstanden. Wir haben den Herr gesehen. Im Vers 24. Und der Thomas, wir lassen es. Doch Thomas zweifelte. Das glaube ich nicht. Ich glaube es erst, wenn ich seine durchbohrten Hände gesehen habe. Mit meinen Fingern will ich sie fühlen. Und meine Hand will ich in die Wunde an seiner Seite legen. Er hat Jesus gesehen. Er hat zwar Berichte gehört, aber er hat noch immer zweifelt. Und vielleicht hast du auch schon viel von Jesus gehört. Und bist auch noch so, hey, und doch habe ich irgendwie Zweifel. Und da ist jetzt wieder das Schöne. Wir lesen ab Vers 26. Jesus kommt und begegnet diesen Zweifel. Jesus flieht auch da nicht einfach und geht davon weg, sondern wir lesen es. Vers 26, im Johannes 20. 8 Tage später hatten sich die Jünger wieder versammelt. Diesmal oder Thomas dabei. Und obwohl sie die Türen wieder abgeschlossen hatten, stand Jesus auf einmal in ihrer Mitte und grüßte sie. Friede sei mit euch. Dann wandte er sich an Thomas. Leg deine Finger auf meine durchbohrten Hände und sieh sie dir an. Gib mir deine Hand und leg sie in die Wunde an meiner Seite. Zweifle nicht länger, sondern glaube. Und Thomas antwortet, mein Herr und mein Gott. Jesus kommt auf Thomas zu. Er kennt die Zweifel, die er hat, spezifisch. Und da sagt er ihm, hey, aber zweifle nicht mehr länger. Das, was du siehst, Thomas, das, was du weißt über mich, das, was du lesen kannst, was du gehört hast, glaub nicht mehr länger, tue nicht mehr länger zweifeln, sondern glaub. Und er glaubt und bestätigt Jesus aus der Auferstandung Gottes Sohn. Und das ist schon das, was wir schlussendlich an Auferstehungssonntag machen dürfen. Wir dürfen sehen, Jesus, er ist auferstanden. Und wir dürfen ihn bekennen, er ist wirklich Gott und er ist wirklich auferstanden. Und so räumt Jesus all die Gründe, die der Thomas könnte weghalten von ihm, räumt er weg. Und auch, ja, auch da wieder, vielleicht zweifelst du genau so. Vielleicht zweifelst du einerseits an dem, was über Jesus gesagt ist, von Auferstehung, und da kann ich dir zusprechen, auch das erschüttert Jesus nicht. Der Glaube ist fest und stark in dem gegründet. Jesus kann nicht einfach mit Zweifel nicht mehr oder kaputt gehen dran. Er hält fest dran und er begegnet auch genau exakt diesen Zweifeln, die wir haben. Nicht nur ferne Zweifel. Und er kommt indem er hässig ist, indem er zornig ist und keine Geduld mehr hat, sondern er kommt in Liebe und er offenbart sich. Und ja, diese Zweifel haben wir vielleicht, wenn wir noch nicht an Jesus glauben, aber auch als Gläubige hat man gleich auch immer wieder Zweifel. Wenn unser Leben zeigt zwar, ja, wir glauben an die Auferstehung, aber irgendwie unter der Woche, wenn wir zwar wissen, ja gut, Gott meint es gut mit mir, und wir haben vielleicht sogar noch einen Bibelvers dazu, aber irgendwie gleich wieder unter der Woche Sachen kommen, die uns wegziehen wollen, wo wir sagen, ja, wieso kann das jetzt passieren, Gott, wieso lässt du das zu? Wieso hast du da nicht Kontrolle scheinbar drüber? Vielleicht meine Gesundheit, meine eigenen Kinder, die Ehe, meine Finanzen, meine Agenda, meine Gedanken, meine Wünsche, die ich habe, Sachen, die ich unbedingt habe, wollen, Jesus. Und wieso nicht jetzt? Und so dürfen wir sehen, dass das irgendwo am Schluss gleich auch ein Auferstehungszweifel ist. Ein Auferstehungszweifel, wie auch gewissermaßen von jemandem, der nicht an die Auferstehung glaubt. Weil, hey, Jesus, wenn er wirklich auferstanden ist, wenn er wahrhaftig daran glaubt, dass er das da hat, dann hat er auf die Macht, auf jeden Fall, jetzt in dem, wo du stehst, in dem, wo du bist, können einzugreifen, die Kontrolle darüber zu haben und dürfen zu dir zu schauen und sich dir anzunehmen. Und er steht nicht einfach fern, sondern er ist mit drinnen, in dem, wo du auch die Türen machst. Und so führen Zweifel auch zum Guten. Sie führen zu Fragen und er zu Antworten. Und die Fragen dürfen wir annehmen und haben einen guten Zweck. Was zeigen uns also die drei Geschichten? Wir dürfen sehen, dass wir in Schwachheit dürfen kommen und Jesus genauso dem entgegenkommt. Er lässt sich prüfen. Jesus, seine Auferstehung können wir wirklich auch prüfen. Wir können dem nachgehen, was historisch passiert ist. Es ist nicht etwas, das vage einfach geglaubt muss werden, das über weiter gesagt ist worden, sondern wir können, es hat Hand auf Fuß. Aber unser Glaube basiert dann gleich auch nicht nur auf Argumenten allein. Es ist nicht, dass wir Argumente gegeneinander werfen, der die bessere Überzeugungsfähigkeit hat, sondern es ist von dem, was wir sehen, auch ein Vertrauen. Auch wenn wir, wie der Thomas, vielleicht Jesus nicht sehen können, so können wir ihn doch hören. Wir können ihn sehen durch sein Wort. Wir dürfen die Bibel lesen und er können erkennen, was Jesus will. Nach Römer 10, 17 dürfen wir die Verheißung haben. Es bleibt dabei. Der Glaube kommt aus dem Hören der Botschaft und diese gründet sich auf das, was Christus gesagt hat. Und die wunderbare Botschaft, die Jesus verkündet hat, das Evangelium, dass er für uns auferstanden ist schlussendlich und zuerst gestorben ist für die Sünde. Ja, das Wort können wir noch heute immer noch genauso ergreifen. Sag also nicht, ah, Jesus, Ich glaube nur, wenn du dich zeigen würdest, hier vor mir. Sondern die Bibel uns da auch genauso im Lukas-Evangelium zeigt. Hey, schon dann, wenn Jesus sich gezeigt hat, oder sagt die Bibel uns, dass ja nicht mal jemand glauben würde, der aus den Toten aufersteht. Im Gleichnis vom Lazarus, vom reichen Mann. Lukas 16. Also, seine Auferstehung kann nicht realer werden, als es heute schon kann sein. Und so können wir uns alle wieder hergeben, dem Glauben. Dem Glauben und dem Vertrauen. Es ist nicht einfach nur eine logische Folgerung. Es ist nicht einfach ein Weglegen von dem, was wir haben, von unseren Zweifeln. Und jetzt ist kein Zweifel mehr erlaubt, sondern Jesus begegnet dem und ich entscheide, trotz all dem, was ich habe, trotz dem, was mich verzweifeln lässt oder verwirren lässt, dass ich vertraue auf das, was Jesus sagt. Und so haben wir Grund zur Hoffnung. So ist der Sonntag ein Hoffnungssonntag. Es ist eine Tatsache. Und egal, wo du steckst, schau aufs Kreuz. Und dann schau aufs leere Grab. Jesus hat deine Schuld auf sich genommen. Er ist für alle Sünden von dieser Welt gestorben. Nichts, wo wir haben, kann uns irgendwo noch trennen von ihm, wenn wir uns ihm hergeben. Oder nichts wäre zu viel, wo Jesus nicht hat können tragen. Und er hat den Preis gezahlt. Und mit dieser Auferstehung beweist Gott, dass er und Gott tut ein Siegel darauf, dass wahrhaftig Jesus der Sohn Gottes ist. Dass er wirklich er ist, was er gesagt hat. Er ist nicht einfach gestorben und die Bewegung ist wieder umgegangen, wie es sonst gewisse Leute von sich gegeben haben. Sondern er ist auferstanden und man kann es auch überprüfen. Und er schenkt jetzt ewiges Leben. Er schenkt Sündenvergebung. In dem dürfen wir wissen, dass alles, was Jesus gesagt hat, wahrhaftig ist. Und mit Jesus, wenn wir an ihn glauben, wird es nicht vorbei sein. Wir warten auf, genauso wie Jesus auferstanden ist, warten wir auf die Auferstehung. 1. Korinther 15 beschreibt Paulus, wie die Auferstehung passieren wird. Ja, wir werden einen neuen Körper bekommen, der nicht mehr unter dieser Sünde leidet. Nicht mehr Gebrechen hat, nicht mehr von dem, was wir durchmachen unter der Woche, nicht mehr die Last, sondern Ruhe und Freude und vor allem Gemeinschaft mit dem Herr Jesus. Und so will dir Jesus auch heute begegnen. Such ihn von ganzem Herzen, wo er dir auch zuspricht, immer wieder. In Jeremia 29, Vers 13. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, will ich mich von euch finden lassen. Das verspreche ich, der Herr. Das gilt für dich, wenn du Jesus noch nicht kennst. Aber genauso auch immer ihn wieder zu suchen, wenn wir ihn kennen. Weil wir so schnell wieder irgendetwas in unserem Herz haben, das uns verunsichern will, doch irgendwie Zweifel an ihm. Wir dürfen völlig auf ihn werfen, auf das, was er sich offenbart. Was Jesus zeigt. Und so wird Ostern ja zu diesem Ankerpunkt. Und vielleicht ist sie so schon lange. Und da ist ein Halleluja dazu. Wirf deine Zweifel, deine Gedanken, die du hast, auf den Herr. Weil das Grab ist wirklich leer. Und der Herr ist wirklich auferstanden. Und das verändert alles. Ich möchte noch beten. Jesus, danke. Dürfen wir wissen, dass du auferstanden bist. Und wir dürfen singen. Herr, du bist unser Erlöser, erkauft. Du hast alles hergegeben, Herr. Die äußerste Finsternis bist gegangen für uns. Und du hast, Gott, du hast deinen Sohn wirklich auferstehen lassen. Du hast bewiesen, dass alles, was du gesagt hast, stimmt. Und hilf uns in all diesen Zweifeln, in diesen Gedanken, in diesen Kämpfen, dass wir einfach
völlig verankert dürfen sein in dir. Fest gegründet, Jesus. Dass du unseren Blick auf dich ausrichtest und danke dürfen wir dich kennen, wenn wir Nachfolger sind, und danke dürfen wir dich überhaupt lernen kennen, Jesus. Wir werden dir loben und preisen für das, was du tust. Du bist wahrhaftig. Danke. Amen.